9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Hello Lusk fans, I am Wayne Masters from South Africa. Please support your local team and best wishes for the league.
Herzlich willkommen aus dem Studio des Radio B138. Wir melden uns mit pünktlich um 19.08 Uhr mit der 39. Ausgabe mittlerweile von Legendär on Air. Und heute ist eine besondere Sendung, wir haben mehrfachen Grund nämlich zu feiern. Wir feiern heute 11 Jahre Fanclub Legendär, unglaubliche Zeit für dass das manche von uns überhaupt nur erlebt haben. Und wir feiern genauso ein Jahr Fanclub Linzer Lauser, die heute auch mit ziemlich zwei Drittel, drei Viertel der Besatzung bei uns sind. Ebenfalls zum Feiern ist natürlich die Leistung vom Freitag. Wir haben die Austria Klagenfurt nicht nur besiegt, sondern auch häufig in die Schranken gewiesen. Und nicht zuletzt feiern wir heute etwas, was uns vielleicht keiner zugetraut hätte, dass wir das 3 Jahre durchhalten und überleben. Wir feiern heute auch 3 Jahre Legendär on Air. Am Mikrofon heute. Ich habe eigentlich gar keine besondere Reihenfolge, aber ich sage einfach, die Nummer 1 soll auch die Nummer 1 sein beim Vorstellen. Die Nummer 1 beim LASK und Vorzeigeprofi habe ich da dazu geschrieben, Pavao Pervan. Hallo Pavo.
Ja, hallo. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf und ich möchte alle LASK-Fans und alle Zuhörer grüßen. Und ja, wie gesagt, es freut mich.
Verantwortlich für das neue Spielsystem und wahrscheinlich auch für das, dass man gegen Austria Klagenfurt so eindrucksvoll bewiesen hat, dass es in dieser Saison viel Freude mit unserer Mannschaft geben wird, ist der Trainer des LASK und Verantwortlicher für den Kader, Oliver Glasner. Hallo Oliver.
Ja, hallo, schönen Abend von meiner Seite, aber die Hauptverantwortung haben natürlich die Spieler tragen und nicht ich. Und ja, freue mich, dass ich bei euch oder da hier auch dabei sein kann.
Das Stichwort Hauptverantwortung bei uns, die Hauptverantwortung liegt im Normalfall bei mir, aber ich wäre nichts ohne mein starkes Team, das Legendär on Air Team. Wir haben heute einen besonderen Versuch, sage ich mal, gestartet und falls irgendwer sich wundert, dass ich heute besonders geschneizt und kampert bin, wir haben da irgendwo im Studio, hat der Christian Horner 3 Mikrofone versteckt, Kameras versteckt und übertragt diese Sendung heute erstmals live in unseren YouTube-Kanal. Ich kenne mich da zwingend aus, er soll das selber erklären. Christian, mach du das.
Ja, grüß euch. Es stimmt, was unser Herr Moderator heute von sich gibt sogar. Zum 3-jährigen Jubiläum haben wir ein Experiment heute und zwar erstmals vorläufig einmal einzigartig, dass wir die Sendung live auf unserem Legendär und eher YouTube-Kanal per Video zur Verfügung stellen.
Das funktioniert wie? Also 3 Kameras und die 3 Bilder sieht man wo? Man muss ja das irgendwo.
Ja, ich schalte live hin und her.
Und wo können die Zuschauer das anklicken?
Auf oder? YouTube gehen und Legendär und Air im Suchfeld eingeben oder über den Link, den wir auf Facebook heute gepostet haben.
Da sieht man Live-Bilder von uns.
Genau.
Wenn man das gewusst hätte. Na gut. Draußen und der Grund, warum es heute relativ knapp wieder geworden ist, dass mit dem Sendungsstart die Leute erinnern wollen, ist, wir haben einen sensationellen Studiowirt, der heute wieder den Grill angeschmissen hat, der Baxi, und der hat nicht nur Huhn, Schwein und sonstiges gegrillt, sondern auch die Leute mit seinem Hut und anderen Köstlichkeiten unterhalten draußen. Danke Baxi, falls er uns draußen hört, soll er mal schnell beim Fenster reinschauen. Naja, so beschäftigt. David sitzt am Laptop und nimmt die ganzen Musikwünsche entgegen und auch die interaktiven Fragen. Also falls wir Fragen an den Oliver Glasner oder an den Pavao Pervan hat, oder auch an mich oder an den Christian Horner oder an Schauer Helle, der ist heute da, der soll sich bitte dann dringend auf dieser Facebook-Seite verewigen und das posten. Wir versuchen alles, wenn möglich, zu beantworten. Wir haben heute wieder extrem viele Gäste. Der Kiff ist wieder da, der heute aufgrund der Temperaturen auf die Schokobananen verzichtet hat. Ein paar andere Fans sind noch da. Wen habe ich noch vergessen? Wo ist er? Der hilft draußen im Baxi. Wahrscheinlich, weil es draußen ein Bier gibt. das könnte durchaus sein. Und ja, wir sind sehr gut gefühlt. Georg, die habe ich vergessen. Georg sitzt ein wenig vierer da, du musst uns nachher noch was erzählen. Einer, der keinem eigentlich Fanclub angehört, aber dennoch fast überall zu treffen ist. Ja, sag uns ein bisschen was über dein Fan-Dasein beim LASK. Ich weiß, du willst nicht reden, aber jetzt musst du. Ja.
Es ist eh jetzt mal das Gleiche, der Roli zwingt mich immer und ich finde das ja besonders lustig, weil ich sozusagen ein bisschen eine seltsame Historie habe als LASK-Fan.
Nein, das wollte ich jetzt nicht, das brauchst du nicht nur mal sagen, das wissen wir alle, dass du...
Nein, das vergisst es. Und das ist, glaube ich, das, was der Roli einfach auch hören wollte, dass es sozusagen auch ein Sharing LASK-Fans gibt und ich habe gerade vorhin auch beim Grillen schon zum Oliver gesagt, wir haben sozusagen beim ganz ernsthaften, wichtigen Turnier schon mal gegeneinander gespielt, beim Gymnasium-Sharing-Weihnachtsturnier. Ich glaube, es ist 7 Jahre gegen uns rausgekommen, aber wir können dann sagen, wir waren 3 Jahre jünger. und ich bin dann durch Studium nach Linz gekommen und
da war Probleme und so weiter. Was zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht sogar ein Vorteil war, wenn man 3 Jahre jünger war.
Bitte?
Also, was zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht schon ein bisschen ein Vorteil war. Aber auf das kommen wir dann noch mal. Bleib nur ein bisschen da, auch wenn es das nicht, werde ich nicht. Ja, und dazwischen spielen wir wie immer Musik à la carte. Wir haben eine Top-40-Liste mit ein paar extremen Ergänzungen, für die der Baxi meistens verantwortlich ist. Und aus diesen könnten sich die, oder kann man sich noch Sachen wünschen, wobei heute sind vor der Sendung schon so viele Wünsche reingekommen, dass nur mehr ganz wenige Plätze, Wunschplätze frei sind für diese Wünsche. Ganz am Beginn möchte ich etwas nachtragen aus der Sendung 37 und dass man sieht, was für eine wirklich harte Arbeit das ist, einen Jingle aufzunehmen. Das hat uns der Eugene Dati bewiesen und der hat ein paar Versuche gebraucht, um das aufzunehmen. Viel Vergnügen mit dem quasi Outtake aus der Sendung 37.
Bonjour, je m'appelle Eugene Dati. Hallo, ich bin Alex Gilles.
Bonjour.
Du hörst Legende on Air.
Hallo, grüß euch, hier ist Alexander Gilles.
Also, das war mehrere Versuche übereinander gelegt, noch nicht ganz das, aber vielleicht kann ich es nachher nochmal nachliefern, was der Dati so zusammengezaubert hat. Ja, meine Gäste haben sich ganz kurz vielleicht selber schon vorgestellt. In Wirklichkeit braucht man es ja gar nicht weiter vorstellen. Beginnen wir trotzdem mit Oliver Glasner. Oliver Glasner, die Historie ist ja eher nicht so, dass man vermuten könnte, dass du irgendwann einmal als LASK-Trainer, ich will nicht sagen endest, aber doch einmal als LASK-Trainer dein Dasein verbringst, offensichtlich für ein paar Jahre. Du bist ein gebürtiger
Salzburger
und dann aber irgendwie verschlagen nach Riedau.
Nein, nicht ganz. Meine Mutter hat eigentlich immer in Riedau gewohnt und ist nur quasi zur Geburt zu ihrer Schwester nach Salzburg. Also ich habe eigentlich nur erstes halbes Leben
Salzburg. Aber es klingt besser, wenn man sagt, in der Geburtsurkunde steht halt Salzburg.
Hat sie sich gedacht? Ja, es ist ja so. Ich kann ja nicht sagen, ich bin woanders geboren, wann ich in Salzburg auf Bord gekommen bin.
Aber aufgewachsen
bist du in Riedau. Genau. Und also eigentlich auch immer, auch dort sesshaft geworden, wohne schon seit mittlerweile 15 Jahren mit meiner Frau und meiner Familie. Dort haben wir ein Haus gebaut und ja, gefällt uns gut dort und denke, wir werden unseren Lebensmittelpunkt auch nicht mehr von dort wegbewegen.
Es sei denn, Real Madrid ruft.
Deswegen werde ich nicht den Lebensmittelpunkt, dann wird halt einmal so ein kurzfristiger oder mittelfristiger Wohnsitzwechsel sein, aber unser Haus, unsere Heimat, das wird immer Riedau bleiben. Meine Freunde sind aus dieser Gegend, weil für mich ist eine Heimat nicht nur, wo die Wohnung und das Haus steht, sondern wo man die Freunde hat und die Familie und wie gesagt, die sind alle dort in der Nähe.
Und die klassische Fußballkarriere so mit 5-6 Jahren zum örtlichen Fußballverein?
So wie man es im Buch wahrscheinlich lesen kann, ja, immer gekickt, das Kleinkind mit 6 Jahren beim SV Riedau zum Fußballspielen begonnen, ganze Nachwuchsmannschaften durchgemacht. Dann, ganz überraschend für so einen kleinen Ort, also Riedau 2000 Einwohner, bin ich dann in die U15-Nationalmannschaft einmal einberufen worden, also als Einziger, da waren alle so eben von
Rapid. Was für Klasse hat da Riedau gespielt?
Riedau Bezirksliga West.
Bezirksliga West und da ins Nationalteam.
Genau, und habe auch mit 15 damals in der Kampfmannschaft gespielt. Und hätte mit 17 dann nach Ried wechseln sollen, habe die Anfrage gehabt damals. zweite Bundesliga Ried. Mhm. Und habe aber, ja, wie wir auch schon gehört haben, bin in Scherding nur in die Schule gegangen, ins Gymnasium und habe mir dann, habe noch Samstagvormittag Schule gehabt damals. Mhm. Und habe mir dann entschieden, zuerst die Schule fertig zu machen, die Matura. Und noch, man so gedacht, ganz banal, aber dachte, wenn sie mir mit 17 wollen, dann werde ich mit 18 eh besser sein und dann wollen sie mir da erst recht. Und genauso ist es auch gekommen, habe die Matura fertig gemacht und bin dann mit 18 nach Ried gewechselt, aber das war war nicht Profifußball, sondern bestenfalls Halbprofi. Und habe da nebenbei in Salzburg noch studiert und bin halt immer rauspendelt nach Ried und habe dann erst eigentlich meinen Aufstieg in die erste Bundesliga 1995 bin ich dann auch Fußballprofi geworden und habe das Studium ein bisschen ruhen lassen. Das, was ich dann aber ein paar Jahre später nachgeholt habe, also ich habe ein abgeschlossenes Wirtschaftswissenschaftsstudium, das ich nebenbei zum Fußball fertig gemacht habe und ja, habe dann eine relativ lange Fußballkarriere hinter mir.
Also von dem her war es eigentlich, sagen wir mal, war es ein Vorteil, in der Region zu bleiben und gleichzeitig auf eine Ausbildung zu achten. Weil das bist du in Salzburg gemacht haben, dieses?
Nein, ich habe da ein Fernstudium gemacht, über die Fernuni Hagen in Deutschland. Bin da drauf gekommen durch den Oliver Bierhoff, der das so als erster, den halt ich kennt habe, gemacht habe und habe mich dann informiert. Und tatsächlich in Steyr hat es dann damals ein Studienzentrum gegeben. Mhm. Bin einmal hingefahren und habe halt dann das begonnen, so einfach, ich schaue mir es einmal an. Und habe aber immer es war damals noch sehr streng, die Prüfungen auf deutschem Boden machen müssen. Also ich habe immer nach München fahren müssen und später nach Düsseldorf. Bin auch mal vom Trainingslager 3 Tage früher heimgeflogen, weil ich da nach Düsseldorf müssen habe. Und habe das halt 7 Jahre lang durchgezogen und bin froh, dass ich das gemacht habe, um jetzt da, das war immer so, war mir immer ganz wichtig, das heißt, ein zweites Standbein zu haben, nicht abhängig vom Fußball zu sein.
Pavo, du bist ja ackergebürtiger Oberösterreicher. Du bist ein gebürtiger.
Ich bin in Livno, das ist in Bosnien, geboren, an der Grenze zu Kroatien. Mhm. Und ja, bin mit 4 Jahren nach Österreich gekommen, nach Wien und war dort bis zu meinem 18., fast 19. Lebensjahr und bin dann nach Lustenau gezogen, weil es mich zum FC Lustenau verschlagen hat.
Das heißt, dein Papa kennen wir ja mittlerweile?
Ja, der ist auch also, immer wieder dabei und ja, also ärgert sich sehr oft.
Also wo? Nein, schaut gar nicht so aus. Also vor dem Spiel ist er relativ relaxed, während dem Spiel, wenn man mit einem ein Selfie macht zum Beispiel. Ja. Kennst du das Selfie von der Person? Ja, ja, es ist herrlich, da ist er vollkommen entspannt. Also der kann schon wirklich zornig werden.
Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, oder? Sagt man immer, aber.
Da kommen wir später nochmal dazu vielleicht. Ja. Aber grundsätzlich, also wer ein paar, wo sein Papa mal sieht, das ist der Herr mit der Wolfgang Petri-Frisur, darf ich das sagen?
Ja, sicher, natürlich.
Der hat und ist also wirklich ein äußerst netter, Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Mensch. Ja. Und mit dem treffen wir sie eigentlich immer wieder. Und er winkt sogar um. Im Bahnhof letztes Mal hat er von der Sitzplatztribüne auf den Block umgewinkt. Also ein sehr netter Mensch. Und hat der selber Fußball gespielt früher?
Nein, war nur ein leidenschaftlicher Fußballfan. Mhm. Von Hajduk Split, aber das ist eine Mannschaft in Kroatien. Und ja, seitdem ich natürlich Fußball spiele, verpasst er kein Spiel von mir und ja, versucht er immer wieder dabei zu sein. Und es erlaubt ihm zwar nicht immer die Arbeit, aber er versucht es.
Also gespielt hast du am Anfang oder in den Nachwuchsmannschaften vom SV Schwächert, glaube ich, oder?
Nein, vom VVC.
Aha.
Dann also bis zum 13. Lebensjahr, dann Team Wiener Linien, dann SV Schwächert. Dann eben mit 18 zum FC Lustenau, 2010 zu Basching und im Sommer 2010 dann
ist steil bergauf gegangen.
Ein halbes Jahr in Basching und dann zum LASK.
Sehr gut. Ja, grundsätzlich, die Gäste sind vorgestellt und jetzt müssen wir das auch einhalten, was wir versprochen haben. Wir haben dem Herrn Walter Bahle versprochen, ein Lied zu spielen und zwar das Tage wie diese von den Toten Hosen. Und das ist besonders, das spiele ich besonders gerne, weil ich glaube, das ist vor 3 Jahren. War das erste, das wir in der Sendung gespielt haben? Bis dorthin haben wir jetzt aber noch ein wenig Zeit. Und in dieser Zeit schauen wir mal, ob der. Nein, Boxi ist ja nicht da. Passt. Spielen wir die Toten Hosen Tage wie diese. Kein Ende in Sicht. Kein Ende in Sicht ist auch hoffentlich mit Legendär und Air, obwohl es immer schwieriger wird, die jeweiligen Gäste zu finden, weil es waren schon fast alle bei uns. Heute bei uns der Pavo, der Oliver Glasner und der Georg Heftberger. Und wir haben als nächsten Programmpunkt die bisherigen Spiele. bisherige Spiele, für diejenigen, die nochmal die Erinnerung brauchen. Wir haben gestartet, ja, so mittelprächtig, LASK FAC 2:1. Oliver, dein Resümee, die erste Partie.
Also mittelprächtig enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Also ich glaube, dass wir eine Stunde einen großartigen Fußball gespielt haben. Erste Halbzeit wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt haben. Die nötige Effektivität hat uns vielleicht ein bisschen gefällt und dann vor allem, ich glaube, dass so die letzten 10 Minuten ein bisschen das Gesamtbild getrübt haben, nämlich auch die zweite Halbzeit, das war in der 80. Minute der erste Torschuss vom FAC und der war halt auf unser Tor in der zweiten Halbzeit und der war halt gleich drinnen und dann haben wir ein bisschen das Zittern angefangen, aber die Leistung war über weite Strecken sehr, sehr gut. Mache dann oft einen ganz guten Vergleich, ist so wie ein Schüler, der lauter Einser und Zweier schreibt und dann hat er halt irgendwann einmal einen Vierer oder einen Fünfer dabei und dann frage ich, ist das jetzt der Vierer-Schüler oder ist er doch eher ein guter Schüler? Und dann sagt man sicherlich, ne, wenn der jetzt 8 Einser geschrieben hat und dann schreibt er einen Vierer, weil das ist, sage ich mal, 80 Minuten zu 90, dann sagt man, nein, eher ein Einser-Schüler und nicht ein Vierer und so sehe ich es bei uns auch. Also ich glaube, dass das eine sehr gute Leistung war und ein hochverdienter Sieg. Peter Backel hat nachher zu mir gesagt, hätten wir heute einen Punkt geholt, wir hätten gar nicht gewusst, wie uns passiert ist. Also deswegen... Ja. War das schon sehr in Ordnung.
Mittelprächtig habe ich auch nur gemeint, dass wir wieder die letzten 10 Minuten doch ein bisschen ins Zittern gekommen sind.
Ja, also...
Also uns war vielleicht lieber, wir zittern vielleicht am Anfang einmal 2 Minuten und dann haben wir 88 Minuten, führen wir 7-0. Wie wir
ja, wenn ich mir jeden Freitag daheim einen Wunschzettel ausfüllen könnte und der geht so, dann würde es auch da oben stehen, aber es ist halt nicht so, es spielen immer nur 11 gegen 11 Menschen. Ich sage nicht bewusst nicht Fußballer, sondern Menschen. Und seit ich das Champions League-Finale erlebt habe von AC Milan gegen Liverpool in Istanbul, wo AC Milan zur Halbzeit 3-0 geführt hat, lauter italienische Nationalspieler am Platz, Maldini, Nesta in der Innenverteidigung, hat man sich gedacht, da passiert nichts mehr und die kriegen das 3-1, den Anschlusstreffer und die haben zittert und 3-3 und haben dann das Champions League-Finale verloren. Deswegen mache ich da nie mehr einen Vorwurf, weil wenn das so erfahrenen, routinierten Fußballern auf höchstem Niveau passiert, dann kann das auch jedem anderen passieren und ich weiß, solange der Schiedsrichter nicht abpfiffen hat und du die 3 Punkte im Sack hast, ist immer alles möglich im Fußball.
Bravo. Ehrlich, hast du noch geschwitzt die letzten paar Minuten gegen den FAC?
Nein, geschwitzt habe ich nicht. Ich glaube, am Platz ist das natürlich immer ein bisschen anders als für einen Zuschauer oder für einen Trainer, der von außen das Ganze beobachtet und nicht eingreifen kann ins Spiel. Ich kann aktiv eingreifen und muss einfach ruhig bleiben und ich glaube, das kann ich auch und traue das auch absolut der Mannschaft zu und das haben wir auch gezeigt. Aber natürlich kann immer wieder was passieren. Natürlich ist das, ja, wie soll ich sagen, wenn du das 2-1 kriegst, das ist psychologisch natürlich ganz schlecht, weil du weißt, es kann jetzt immer wieder Standardsituationen, Ausgleich bedeuten und so. Aber das darfst du gar nicht denken in dem Moment. Ich finde auch, dass wir, seitdem wir zusammenarbeiten, seitdem wir die Mannschaft jetzt haben, die neue, dass wir hervorragend gespielt haben, dass wir in allen 11 Spielen bisher, glaube ich, waren es mit den Testspielen, dass wir ganz klar besser waren und dass wir das auch realistisch einschätzen können. Wir wissen natürlich, dass wir nicht jedes Spiel so gespielt haben wie gegen Austria Klagenfurt, aber wir wissen auch, dass es schlechtere Spiele gab als ein FAC und ja, nichtsdestotrotz, wir haben dominiert und haben Gegner unser Spiel aufzwungen, sind immer wieder zu guten Chancen gekommen, auch wenn wir vielleicht nicht überragend gespielt haben in jedem Spiel. Aber ja, wir waren gegen niemanden schlecht, egal ob das war Paderborn oder Oratsfelden. Und ja, wir brauchen uns davon niemanden verstecken. Und ja, leider Gottes gibt es immer wieder Schwarzmaler, die alles negativ sehen. Aber wir versuchen es positiv zu sehen. Das heißt aber nicht, dass wir das Negative ausblenden, ganz im Gegenteil. Wir haben in der Woche, jetzt sage ich 5-mal eine Videoanalyse und analysieren nur schlechte Sachen, oder? Natürlich zeigen wir auch gute Sachen. Aber wir gehen sehr wohl auf die schlechten Sachen ein. Und auch nach Austria Klagenfurt haben wir Sachen gezeigt bekommen, die nicht so super waren oder die der Laie, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht sehen würde. Also wir beschäftigen uns sehr wohl mit uns und sind selbstkritisch und die ganze Woche über trainieren wir genau das, was wir eben am Wochenende abliefern wollen und ja, das sehen natürlich viele Leute nicht und ich finde auch, dass es schlechter dargestellt wird, auch von den Medien. Das haben wir uns nicht verdient, aber ja, das hat leider Gottes vielleicht andere Gründe.
Einer, der das von der Tribüne aus verfolgt hat, Georg, wie siehst du das? FAC?
Also ich muss sagen, wir haben ja schon öfter diskutiert, aber ich bin ja grundsätzlich jemand, der die Dinge immer positiver und optimistischer sieht als viele andere. Und ich glaube, das Spiel haben wir alle gesehen und das ist einmal für jeden, der Sport treibt, also mir zum Beispiel jetzt auch Tennis oder was, das merkt man einfach, wenn es dann einmal nur überraschende Wende auch gibt, ein bisschen, dass dann nochmal knapp wird, dann spürt man sich natürlich im Kopf auch einiges ab. Aber was ich mir jetzt gefragt habe, eigentlich auch, es war gegen den FAC sehr heiß und es war letzten Freitag sehr heiß. Und ich habe beim FAC-Spiel irgendwie den Eindruck gehabt, dass uns da ein bisschen die Kraft ausgegangen ist, weil ja natürlich das Spiel auch sehr kraftaufwendig ist. Bei Klagenfurt war es mindestens so heiß. Und ich glaube, es haben viel drauf gewartet, aber es ist nie passiert. Hat sich da konditionell noch was entwickelt durch das, dass jetzt das vierte Spiel statt dem ersten Spiel ist, oder habe ich einfach einen falschen Eindruck gehabt, dass Oliver, das gar kein Konditionsthema gewesen ist, sondern dass letztendlich nur der Kopf schuld war?
Das kann uns der Oliver vielleicht beantworten.
Ja, mehrere Sachen. Das erste ist sicherlich, wir sind auch 3 Wochen weiter. Wir haben ja nur, ich glaube, nicht einmal 5 Wochen Vorbereitung gehabt, bis zum ersten Pflichtspiel. Darf auch nicht vergessen, dass wir viele Spiele unsere Reihen haben, die im Frühjahr kaum oder gar nicht gespielt haben. Und denen natürlich auch diese Match-Fitness, nicht nur die Match-Praxis, auch die Match-Fitness fällt über 90 Minuten. Und die kriegst du halt nur über Spiele. In der Vorbereitung haben wir die ja vorher aus dem Training rausgespielt und deswegen auch großteils immer noch 45 oder 60 Minuten gewechselt, weil sonst einfach viel zu verletzungsgefährlich wäre. Und das natürlich, diese Fitness kriegen wir jetzt nur über die Pflichtspiele. Und ich glaube, dass wir einfach viel weiter sind. 3 Wochen mehr im Training, 3 Spiele mehr in den Beinen. Und dass wir halt sicherlich auch, ja, wenn man es so im Ganzen sieht, gegen Austria Klagenfurt halt einfach sehr, sehr sicher waren in unserem Passspiel, sehr, sehr gute Kombinationen gehabt haben, wenige einfache Ballverluste gehabt haben und uns dadurch halt auch sicherlich den einen oder anderen Meter und im Gesamten halt dann Kilometer der Sport haben und so halt hinten raus einfach auch das Tempo holen haben können. Aber für mich war das ganz klar, dass wir im ersten Meisterschaftsspiel noch nicht über 90 Minuten das hohe Tempo gehen können. Das war.
Ja. Wie wichtig, Oliver, ist ein Sieg im ersten Meisterschaftsspiel für die, sage ich mal, Ruhe im Umfeld? Egal wie der
weiß zustande nicht, kommt. Weil wir gewonnen haben und ich habe eigentlich bisher, so gut, weiß nicht, das ja. Andere kenne nicht, aber ich weiß nicht, wenn wir der Bauer gesagt haben, wir haben jetzt 11 Spiele gemeinsam gemacht, haben 10 gewonnen, ein Unentschieden. Also ich sage, auch wenn Bayern München gespielt hätte, dann hätten sie halt wahrscheinlich 11 Siege. Also viel erwartet Unterschied ist nicht. Ja. Ja. Und viel mehr war nicht möglich gewesen. Das ist immer die Frage der Erwartungshaltung, wenn man in jedem Spiel eine Glanzleistung erwartet und immer 7-0 zur Halbzeit, dann muss ich leider heute feststellen, dann werden wir sicherlich viele enttäuschen, weil das wird nicht gehen. Mhm. Aber wir werden sicherlich sehr, sehr viele Siege feiern, wenn wir so weitermachen und ich habe da überhaupt keine Bedenken, weil ich hoffe, dass es nicht ganz so negativ umkommt, wie es der Bauer jetzt gesagt haben. Also immer nur negative Sachen im Video anschauen. Aber natürlich, wir wollen ja besser werden. Ja. Und dann heißt es halt, das, was gut funktioniert, anschauen auch. Weil ich meine, da sehe ich es auch so. Ich mache immer sehr viel Vergleich. Ich habe 3 Kinder, deswegen auch aus der Schule. Und wenn ich einmal heimgekommen und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, wir haben irgendeine, glaube ich, Mathematikschule dabei gehabt, gesagt, Papa, ich habe 2 Fehler. Also, denk mal, sag ich, wie viel habt ihr Rechnungen gehabt? 100. Sag ich, ja, bist du, hast aber 98 richtig gehabt. Ja. Aber ich habe eigentlich nur die 2 schlechten gesehen. Und das, glaube ich, so wächst man halt auf leider. Und deswegen sage ich schon immer sehr, sehr viele gute Sachen, weil wenn du nicht viele Sachen gut machst, kannst du kein Spiel gewinnen.
Gut, das Gute an der Wiener Neustadt-Partie war, dass der Babo kein Tor gekriegt hat. Ich glaube, da hast du auch überhaupt nur ein gefährlicher Schuss war mal, glaube ich, in Wiener Neustadt. Sonst war er nicht wirklich.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch froh, dass es jetzt so ist, weil das zeigt, dass wir als Mannschaft sehr gut funktionieren. Und
also da ist.
Ich glaube, dass viele Sachen auch von den Zuschauern nicht gesehen werden, nämlich Bälle, die man abfängt, Flanken, Spieleröffnung und so weiter. Mit dem befassen sich natürlich die Trainer bzw. die Spieler untereinander. Und ja, ich versuche natürlich immer meinen Teil dazu beizutragen, dass wir von hinten sicher rausspielen. Das möchte einfach der Mannschaft Sicherheit geben, Sicherheit ausstrahlen und ich glaube, das merkt auch der Gegner. Also wenn der sieht, okay, der wird zwar nicht oft gefordert, aber wenn, dann ist einfach da, dann trauen die sich, sage jetzt mal, gleich nicht mehr so viel, oder? Weil wenn die wissen, ich fange jetzt 5 Flanken runter, dann überlegen sie sich, ob es noch einmal reinflanken. Jetzt so blöde Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten machen immer sehr viel aus. Also es geht nicht immer nur darum, dass man Bälle pariert. Natürlich will ich jeden Ball halten, aber es gibt sehr viele andere Möglichkeiten, um ja, seine Stärken auszuspielen. Und das versuche ich. Und ja, und wie gesagt, mir soll es recht sein, wenn jetzt alle weiteren Spiele genauso verlaufen und ich wenig zu tun habe, bin ich genauso glücklich, wie wenn ich jedes Spiel mit einem Elfmeter in der 94. Minute positiv für uns bin.
Oliver, wollen wir auf diesen massiven Beton, den da Wiener Neustadt angerührt hat, waren wir auf den schon so vorbereitet in der Weise? Oder hat man eigentlich von Wiener Neustadt?
Weil es hat Wiener Neustadt nicht angerufen und hat gesagt, dass so spielen wir gegen uns. Wir haben es beobachtet.
Der Taco hätte es vielleicht machen können, wenn man es freundlich
den kenne ich auch noch nicht so gut, also ein paar vielleicht Spieler. Aber es ist einfach, wir beobachten natürlich die Gegner und wir wissen auch jetzt, auch Austria Klagenfurt hat jetzt das erste Mal und wir haben viele Spiele vorher gesehen, nur mit einem Stürmer gespielt gegen uns. Also das war überraschend. Aber es zeigt halt, dass sich die Gegner schon sehr nach uns richten. Und ich kenne das ein bisschen aus meiner Co-Trainerzeit in Salzburg, wo einfach sich auch jeder Gegner in der Meisterschaft nach Salzburg gerichtet hat. Und dann ist halt die Herausforderung, wir wissen ja nicht, was machen. Ich meine, so extrem defensiv haben wir es nicht erwartet, dass sie defensiv spielen werden, schauen. Das war jetzt Klagenfurt. Und vor allem waren wir überrascht, halt, dass sie die Bälle, wenn sie es gewonnen haben, auch eigentlich sofort nach vorne geschossen haben. Also auch da haben wir kaum einen Zugriff gekriegt, weil sie halt jeden Ball, ein bisschen besser gesagt, jetzt wegdroschen haben. Aber auch da hätten wir genügend Chancen gehabt, dass wir das Spiel gewinnen und haben wir halt nicht verwertet und ich habe das auch nach dem Spiel schon gesagt und auch heute noch, dann muss man da auch mal einen Punkt mitnehmen und sagen, okay, wir haben hinten nichts zulassen und vorne hat es halt an dem Tag nicht gereicht. Also es ist nicht so, dass sich irgendwer nicht bemüht hätte. Wir haben vielleicht in manchen Situationen die falschen Mittel angewendet, aber auch da, wenn wir immer alles am Reißbrett ziehen konnten und sagen, ja, so machen wir, wenn die A machen, machen wir B und wir sind im Schach, wie im Schach, immer einen Zug voraus und bringen das auch dann nur am Platz um, ja, dann wissen wir heute schon, wie es ausgeht. War gut, wenn wir immer das an dem Zug sind, also den letzten Zug haben, aber eben der Gegner überlegt sich natürlich auch was.
Ein Gegner, der mich persönlich ein bisschen überrascht hat in der Spielstärke, vielleicht auch vor heimischem Publikum, war dann Innsbruck. Also die haben mich wirklich überrascht, die haben dagegen gehalten, also wirklich, das war glaube ich ein Spiel, das man mit dem Kampf gewonnen hat.
Also mich jetzt nicht überrascht, auch da, natürlich haben wir es im Vorfeld gesehen und wenn man sich mal jetzt die Startaufstellung anschaut von Innsbruck, dann hat rechts hinten der Hölzl gespielt, langjähriger Bundesliga-Profi, in der Innenverteidigung Siller, langjähriger, erste Bundesliga-Profi bei Grödig. Daneben Deutschmann, Bundesliga-Profi bei Wiener Neustadt, Jürgen Säumel, Nationalspieler bei Sturm Graz, jahrelang im Ausland und zuletzt auch bei Wiener Neustadt in der Bundesliga. Zentralmittelfeld jetzt Freitag bei Wiener Neustadt in der Bundesliga. Pichelmann, jahrelang in der Bundesliga und auch im Ausland in der Bundesliga. Micic in der Bundesliga beim WRC. Also sehr, sehr viele gute, erfahrene ehemalige Bundesliga-Profis, dazu halt auch
der rechts vorne, der
genau, Deutsche, Riemann, der war, deutscher Spieler der aus der dritten stark. Deutschen Liga.
Der war wirklich
stark. Sehr, sehr gut, also wie gesagt, das hat mich nicht überrascht und umso wichtiger, und ich glaube, das hat man auch gemerkt bei den Spielern, wie groß die Freude war und auch da, ich meine, ein Spiel ist halt nicht immer, wie man es im Vorfeld plant. War in Neustadt schon so, war da so und wichtig ist, dass man die Spielgeschichte annimmt und also dass die Burschen die annehmen, weil bei uns, ob wir draußen, ist relativ wurscht, weil wir da keinen Einfluss haben, aber die Spieler und sie haben den Kampf angenommen und haben Parole geboten und haben sie dann mit einer Standardsituation und das ist auch ein großer Trainingsschwerpunkt, weil wir das natürlich wissen, dass Standards viele Spiele entscheiden, mittlerweile fallen 30% aller Tore in Standardsituationen, also brauchen wir uns nicht schauen, dass wir es mit einem Eckball gewonnen haben. Also, und deswegen war das ein ganz wichtiger Sieg und hat auch jetzt gesagt, sie haben die drei Tage später in St. Pölten ganz überlegen 3-0 gewonnen. Also Innsbruck ist sicherlich eine gute Mannschaft und ich habe auch im Vorfeld gesagt, ich erwarte Innsbruck, Austria Klagenfurt und auch St. Pölten sicherlich die Mannschaften, die mit uns ganz vorne in der Tabelle spielen werden.
Ja, und dann das besagte Klagenfurt-Spiel, Georg. Kleine Analyse, bevor ich jetzt wieder ich was sage und dann wieder niedergemacht wird, weil ich alles so negativ sehe.
Nein, also Frankfurt, Begeisterung pur. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eigentlich Frankfurt offensiver erwartet, weil ich habe mir gedacht, dass die auch ihre Stärken vorne haben mit dem Rep und dem Ela und so weiter. Und die haben schon ein bisschen was Zeit gehabt in der Saison und darum hätte ich mir nicht gedacht, dass sie das so massiv da hinten einstellen, weil sie glaube ich auch hinten auch nicht so stark sind, aber war dann sozusagen auch einfach insbesondere bei unserer Mannschaft sehr beeindruckt. Ich glaube, bis auf die eine oder andere Chance, die man nur hätte verwerten sollen, aber wünschte was, haben wir schon geredet. Ein perfektes Spiel aus meiner Sicht. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl und Vorfreude auf das, was hoffentlich noch kommt.
Ja, der Tommy Hinum, sein erstes Tor, der Fröschl praktisch sein erstes Tor für uns. Also rundum eigentlich, Pavo, waren alle zufrieden eigentlich noch in der Kabine, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also das zeigt auch, was für einen Charakter die Mannschaft hat. Der Tommy Hinum zum Beispiel, war natürlich lange verletzt, aber der hat es auch nicht so einfach gehabt. Auf seiner Position spielt der Erdogan oder der Mario Reiter, die auch tolle Leistungen gebracht haben. Hat immer Gas gegeben im Training, genauso wie Haron Erbeck, der verdrängt wurde, sage ich jetzt einmal, bis jetzt. Und ja, das sind alles Spieler, die mit Recht, sage ich jetzt mal, davon ausgehen, dass sie spielen, dass sie ihre Einsätze bekommen, wie diese im Training reinhauen und was die alles geben, das ist schon wirklich beachtlich. Und die sind überhaupt nicht beleidigt oder spielen jetzt den Gekränkten, geben wirklich alle Vollgas, ziehen alle voll mit und dann wird man natürlich belohnt, oder? Dann kommt man so wieder Tommy zum Zug, hat eine Chance, macht das Tor und ja, wird gefeiert, ist der Held des Spiels, sage ich jetzt einmal, unter anderem. Und ja, das gönne ich denen sowas von, weil ich weiß, wie hart es ist, wenn man auf einmal, sage ich jetzt einmal, nicht mehr spielt und dann gebraucht wird und dann eine super Leistung abliefern will. Und wenn das gelingt, dann ist es das Schönste, was einer Mannschaft passieren kann, denn dann, sage ich jetzt einmal, ja, wächst die Mannschaft noch mehr zusammen und wenn der Funken dann noch dazu so überspringt auf die Zuschauer, auf die Neutralen oder die LASK-Fans, dann
es war seit langem wieder mal auf der Kugel so ein Spiel, wo man sagt, also die ganze Längsgeraden ist mitgegangen, also es war rundum eigentlich, ich glaube, es ist keiner heimgegangen und war unzufrieden bei diesem Spiel.
Absolut, ja.
Es war aber da passt der nächste Titel wie die Faust aufs Auge, Nothing Else That Matters. Ja. Im nächsten Teil wird es etwas zu tun haben mit Zahlen, nämlich da steht bei mir Spielphilosophie und da 4-4-2, 5 irgendwas. Oliver Glasner, Spielphilosophie, was Stichwort Spielphilosophie. Du hast, also jeder redet von der Glasner Spielphilosophie, was ist das?
Ja, das ist ein bisschen hochgestochen. Also erstens, weil das, was du gesagt hast, das ist keine Spielphilosophie, sondern ein Spielsystem.
System? Mhm.
Philosophie geht ja weiter und ist ein bisschen unabhängig von System. Hab nichts Neues, erstmal konnte es gar nicht und habe nichts Neues erfunden, aber ich habe halt relativ klare Anschauungen vom Fußball und das ist das, was ich versuche, den Spielern zu vermitteln. Aber es hilft nicht, wenn die Spieler nicht bereit waren, das anzunehmen, umzusetzen und daran glauben. Und was halt, wie ich mir im Fußball vorstelle, ist halt sehr, sehr lauffreudig und laufintensiv und das Ganze in höchstem Tempo, weil ich einfach gesehen habe und beobachtet habe in den letzten Jahren, dass sich der Fußball dahingehend halt extrem entwickelt hat. Ist jetzt nicht so, dass viel mehr gelaufen wird wie in den letzten Jahren, aber dafür viel mehr im schnellen Bereich, im intensiven Bereich und im Sprintbereich, dass das sogenannte, das ist jetzt auch wieder recht geschwollen, ein Umschaltspiel wichtig geworden ist. In Wahrheit hat man früher auch schon oft einmal auf Konter gespielt, und aber eben auch das Umschalten nach Ballverlust, dass man halt, wir versuchen halt nicht so schnell, da gibt es halt verschiedene Anschauungen, die eine ist so schnell wie möglich hinter den Ball zu kommen, also erst zurückzulaufen. Wir versuchen so schnell wie möglich wieder in Ballbesitz zu kommen, eben indem wir dann umschalten und den Gegner sofort wieder versuchen unter Druck zu setzen. Das gelingt uns manchmal sehr gut, wie auch jetzt im letzten Spiel gegen Austria Klagenfurt, die auch, wenn sie einen Ball hinten am 16er gewonnen haben, eigentlich überhaupt keinen geordneten Spielaufbau mehr machen haben können, sondern halt auch die Bälle ganz schnell nach vorne geschlagen haben und wir halt das hinten sehr, sehr gut verteidigt haben. Oder wenn sie kurz ausgespielt haben, haben wir auch noch ein paar Sekunden wieder gehabt, und das ist das, wie wir uns das vorstellen. Es gelingt uns halt in Phasen oft sehr, sehr gut, dann wieder mal nicht, aber das ist normal, dass halt einfach diese Mechanismen alles noch nicht automatisiert ist und manchmal gelingt es ein bisschen besser und manchmal halt nicht ganz so gut, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber das Wichtigste ist jetzt nicht, was ich im Kopf habe, das sage ich auch den Spielern immer, weil das gewinnt kein Spiel, was ich im Kopf habe, sondern das, was sie am Platz bringen, das gewinnt Spiele. Und dass sie das verinnerlichen, dass sie da immer wieder bereit sind, diese Dinge umzusetzen. Natürlich setzen wir das Training so zusammen, dass sie ein bisschen gezwungen werden, auch dahingehend zu trainieren, aber ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden, wie es bisher schon funktioniert.
Aber für einen Tormann muss ja das super sein, oder? Wenn sie die sofort, wenn die Kugel verloren geht, die wieder zurückholen und der Gegner gar nicht aus seiner eigenen Hälfte rauskommt, ist ja für die das Das Schönste, ja, was es gibt, oder?
Für mich ist das System super. Also ich stehe hinten drin und die Spieler rennen sich die Seele aus dem Leib und wenn es nicht so ist, dann schreie ich es an ein paar Mal. Dann müssen sie laufen.
Jeder, der dich kennt, weiß, das tut mir lieber, was dann der Papa sagt.
Ich bin wirklich schwer begeistert von den Spielern, wie die das umsetzen. Und das sage ich wirklich nicht nur so, sondern das meine ich. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr habe ich, egal wie gut wir gespielt haben, in jedem Spiel 3, 4, 5 sehr gute Chancen gehabt, mich zu beweisen. Jetzt ist es eben nicht der Fall, worüber ich auch froh bin, oder? Mhm. Das sieht man schon natürlich, dass die Spieler sehr gut aufgenommen haben und einfach bereit sind, das umzusetzen, was nicht selbstverständlich ist, vor allem bei den Temperaturen. Das hört sich zwar blöd an und ich weiß schon, wir werden dafür bezahlt und alles Mögliche, aber es ist nicht leicht, das im Kopf so mit sich auszumachen und wirklich über den inneren Schweinehund so zu gehen. Aber das schaffen die Spieler, sage ich jetzt einmal, jedes Mal. Und weil es vorher angesprochen worden ist, dass es gegen einen FAC nicht so gut geklappt hat wie gegen Austria Klagenfurt, ja Gott sei Dank, denn wenn wir gegen einen FAC genauso gut gespielt hätten wie gegen die Austria Klagenfurt, dann würden wir irgendwas falsch machen, weil dann wären wir nicht weiterkommen. Und ich hoffe, dass wir nach einem Monat wieder da sitzen und sagen, boah, habt ihr ja noch besser gespielt als gegen Austria Klagenfurt, wir haben es selbst geschafft und ja, so soll es weitergehen.
Ja, Georg, du hast die vorige Saison fast zur Gänze, glaube ich, gesehen.
Ja, freilich, ja.
Und wie findest du, hat sich das verändert, diese Spielweise? Nennen wir es mal Spielweise.
Ja, ich glaube, die hat sich komplett verändert, aber ich bin da jetzt nicht der Experte, der darüber fachsimpeln kann. Dachsbacher lässt einen anderen Fußball spielen. Wir haben, glaube ich, sehr viele Jahre auch sehr viel Freude gehabt damit, wie das auch gelaufen ist. Nur irgendwann ist mal die Leier ein bisschen heraus gewesen, sage ich jetzt mal. Und ja, und jetzt ist, sagen wir, auf jeden Fall ein frischer Winter, das kann man auf jeden Fall so sehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur in der Mannschaft spürbar, sondern ich glaube im ganzen Verein und rundherum und in den Medien und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir jetzt über das erste Spiel diskutieren, haben wir eigentlich schon viel zu lange geredet, aber es ist einfach die Erwartungshaltung auch sehr hoch jetzt, ne? Weil einfach, sagen wir, eine Euphorie da ist, die Testspiele, um die man sich nichts kaufen kann, sind sehr gut verlaufen. Da hat man auch gesehen, gleich beim ersten Spiel gegen die Serben, dass da die Post abgeht in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, dass das einfach ein sehr, sehr attraktiver Fußball ist, was einfach auch einen Spaß macht zuzuschauen, weil was los ist am Platz. Ne? Wir haben vorher ein bisschen über Eishockey gesprochen, bin überhaupt kein Eishockey-Fan, aber Faktum ist, da ist immer ein bisschen was los. Ne? Und da ist in dem Spiel jetzt beim LASK definitiv auch was los und ich glaube, dass einfach auch noch im Laufe der Saison viel, viel mehr Zuschauer kommen werden, als das bis dato gewesen ist, weil einfach ein Spiel wie das letzte Spiel eine massive Werbung auch gewesen ist, wieder auf, zum Fußballspiel zu gehen. Und das nächste Heimspiel wird natürlich überhaupt was Besonderes von den Zuschauern her und so weiter. Und da freuen wir uns natürlich schon alle drauf. Aber zum Spielsystem hätte ich vielleicht eine kurze Frage, weil ich wie einige andere eigentlich auch damit gerechnet habe, dass wir sozusagen mit einem 3-5-2 spielen werden. Und da wollte ich fragen, ob das überhaupt ein Thema gewesen ist oder ob wir einfach nur irrsinnigerweise davon ausgegangen sind, weil einfach Ried 3-5-2 gespielt hat, dann glaube ich noch am Viertel der Meisterschaft. Und da wollte ich einfach fragen, war das der ursprüngliche Plan immer mit dem LASK eben 4-4-2 zu spielen und hat man die Spieler auch danach ausgesucht oder war das sozusagen noch offen und hat sich das dann so bewertet, weil ich kann mich erinnern, Ried hat ja am Anfang glaube ich auch 4-4-2 gespielt und mittlerweile habe ich ja fast den Eindruck, in Ried funktioniert nur eine Dreierkette.
Na, aber jetzt sind wir wieder dort.
Bei den Zahlen.
Genau, dass das eine das Spielsystem ist und das andere die Spielweise und aber natürlich haben wir uns auch überlegt, wir haben jetzt im Übrigen auch ganz am Schluss mit der Einwechslung von Felix Lukenet auf eine 3-4-3 umgestellt. Also ich bin ein großer Freund der Dreierkette, man merkt das auch in Italien, Juventus ist so bis ins Champions League Finale gekommen, bei der WM, Chile glaube ich bis ins Achtelfinale, also Mexiko auch sehr weit, es gibt immer mehr, die umstellen, das ist auch den modernen Fußball, der wieder sehr, sehr zentrumslastig geworden ist, Rechnung tragt, deswegen bin ich ein großer Fan von dem, aber wir haben einfach, wie wir dann gesehen haben, dass wir die Spieler, die wir wollten, auch alle gekriegt haben, das war ja nicht so. Also wir haben ja nicht gewusst, ob diese Spieler auch dann wirklich alle zu uns zum Last kommen. Aber wie wir dann gesehen haben, was wir in der Offensive für Qualität, für Geschwindigkeit haben, dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, diese Spieler wollen wir am Platz kriegen, weil das einfach diese Spieler für offensive Qualität bürgen und die wollen wir auch bringen, weil das einfach sehr, sehr attraktiv zum Anschauen ist und wir wollen auch eben einen attraktiven Fußball für die Fans spielen, weil für wen sollen wir es denn sonst machen, wenn nicht für die Fans. Und deswegen hat sich das so im Laufe der Kaderzusammenstellung herauskristallisiert. Und dann war es auch so, dass es halt in der Vorbereitung sehr gut funktioniert hat. Nämlich auch, wenn man so spielt, ist ja die Gefahr immer, dass du zwar vorne viel Tore machst, aber auch hinten viel kriegst. Und diese Balance zu finden, ist nicht so einfach. Uns gelingt es meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir nicht auch mal irgendwann, aber jetzt nicht, weil jetzt werden wir dem treu bleiben, aber so in unserer Entwicklung einmal vielleicht der 3-4-3 spielen können. Und auch da, es ist wurscht, wenn die Mechanismen, die Abläufe die gleichen bleiben, ist eigentlich egal, was du für Spielsystem spielst, siehe Bayern München, die ja in Wahrheit während dem Spiel oft 3-4 Mal wechseln, aber die Verhaltensweisen bleiben gleich und das ist das Entscheidende, dass ein Spieler immer weiß, was er zu tun hat. Und das ist halt bei uns, dass wir nicht unseren Gegenspielern nachrennen, sondern dass wir uns am Ball orientieren und an unseren Mitspielern und dann ist es wurscht, wie wir stehen, sondern wir wollen Druck am Ball machen, wollen den Gegner früh unter Druck setzen und so halt nicht geordnet ins Spiel kommen lassen. Und wie gesagt, wie wir da angeordnet sind, ist, ich sage mal, nicht zweitrangig, aber ist jetzt nicht das übergeordnete Ziel.
Ja, Frage beantwortet, Georg. Der nächste Song heißt Erfolg ist kein Glück und ist der Wunsch von Quiff. Babo, darfst du diesen Satz unterschreiben? Erfolg ist kein Glück.
Ja, würde ich, weil man das Glück erzwingen muss und ja, es kommt nicht einfach so dahergeflogen wie ein Vogel.
Dann horchen wir uns einmal an, was Contra K zu dem Thema singt. Erfolg soll angeblich das Resultat von Blut, Schweiß und Tränen sein. Blut, Schweiß und Tränen, da müsste man den Babo fragen, wie die Trainings, die Aufbauphase waren. Viel Blut wahrscheinlich, viel Blut war nicht dabei, aber viel Schweiß waren dabei in der Vorbereitung bei euch, oder?
Ja, wir haben sehr hart gearbeitet. Die Trainingseinheiten haben zwar nicht 3 Stunden lang gedauert, oder? Aber das, was wir gemacht haben, war wirklich sehr intensiv und im höchsten Tempo. Das war für uns alle neu, weil wir das eben so nicht gekannt haben. Und ja, da sind wirklich alle an die Grenzen gegangen und das hat man dann auch gemerkt.
Ich war bei einem der ersten Trainings unter Oliver Glasner natürlich neugierig und habe mir das angeschaut und habe gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass wir so viele Geräte haben da in diesem Container, der in Basching steht. Da waren ja Geräte aufgebaut von Koordination und. Ist das auch Teil deines Trainings, dass man sagt, ein bisschen Abwechslung, verschiedene Gruppen, Trainingsgruppen und da brauche ich unbedingt einen zweiten und zu dem komme ich dann noch.
Ja, aber ich glaube, das ist, hat nichts mit mir zu tun, das ist einfach der Fußball heutzutage so. Sind wir in Österreich ja eh noch immer sehr, sehr gering vom Trainerstab. Also wenn man nach England schaut, dann gibt es ja schon gibt's einen Defensivtrainer, einen Offensivtrainer, einen Standardsituationstrainer und das. Also es gibt schon für alles Experten und von dem her, und die Geräte, die im Container sind, die waren eigentlich schon vorher da. Das ist nichts, was wir neu dazu bestellt haben. Also war
aber ich kann dir sagen, in vielen, vielen Trainings, die ich mir angeschaut habe, habe ich viele von diesen Sachen nie gesehen.
Aber ja, das weiß ich nicht, aber das wollte ich ja noch zu vorher sagen, weil so jetzt neue Spielphilosophie, also gibt es da jetzt nicht groß richtig oder falsch, sondern es gibt halt dann im Endeffekt erfolgreich oder nicht. Und ich glaube, dass der LASK, abgesehen vielleicht vom Frühjahr, aber in den letzten 1,5 Jahren sehr, sehr erfolgreich war mit dem Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Bundesliga unter Karl Dachsbacher, dann eine hervorragende Herbstsaison in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Und ob dann die Geräte am Trainingsplatz waren oder nicht, ist relativ egal. Wenn die Leistung passt, dann stimmt und die hat gestimmt. Und warum auch immer das dann anders gekommen ist, also deswegen möchte ich schon sagen, dass jetzt ich da nicht irgendwie oder wir nicht irgendwas erfunden haben oder wir irgendwas besser machen wie andere, sondern halt wir haben halt vielleicht andere Vorstellungen, was zu machen, aber es gibt viele Wege, die nach Rom führen und deswegen ist mir ganz wichtig auch zu sagen, dass ich glaube, dass der LASK in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut gearbeitet hat, auch die Trainer, die da waren. Und ja, wir versuchen halt das Training so fußballnah, wie es nur geht, zu gestalten, physisch die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir in der Lage sind, das auch umsetzen zu können. Und ich bin halt einfach ein großer Freund vom Fußballspielen, deswegen heißt es, ich bin da immer einer, der das sehr runterbricht auf das Einfachste und habe das Spiel am Anfang gefragt, wie komme ich nach Linz, warum sie überhaupt als kleine Kinder zum Fußballspielen angefangen haben. Und dann haben sie natürlich gesagt, ja, wegen dem Ball, eh klar. Deswegen fängt jeder mal an, der Ball ist die große Leidenschaft, deswegen kann ich das überhaupt nicht verstehen, wenn ein Großteil von Trainings ohne Ball, sprich im Waldläufen oder was auch immer stattfindet, deswegen ist bei uns der Ball immer das zentrale Thema, das war das Erste. Und dann habe ich gesagt, dann hättest du ein Tennisspiel auch werden können, weil du hast da einen Ball Und das Zweite ist halt nicht, weil du das mit Freunden machen kannst und nicht allein irgendwo spielen willst. Und deswegen ist der Teamgedanke ein ganz wichtiger bei uns auch, weil wir sind alle Fußballer geworden oder ja, irgendwann einmal, weil wir halt mit anderen zusammenspielen haben wollen. Und das ist halt das, was wir in den Mittelpunkt drücken, den Ball im Training, im Spiel und unsere Kameradschaft, unseren Teamgeist, weil einer allein kein Spiel gewinnen, 11 können kein Spiel gewinnen, wir werden jeden brauchen über die ganze Saison und deswegen sind die zwei Punkte, über die ich nie diskutieren werde, sondern das ist immer das Wichtigste, der Ball und das Team und auch da denke ich, dass uns das bisher sehr gut gelungen ist, das im Mittelpunkt
zu rücken. Du hast mir jetzt quasi einen wunderbaren Stangelpass zur Überleitung auf das Nächste, was ich dir fragen wollte, geben, nämlich das Team. Was ich beobachtet habe, ist, dass ihr nicht nur zu zweit, also Trainer und Co-Trainer, bei den ersten Trainings am Platz gestanden seid, sondern auch zu dritt. Das heißt, der Ronny Brunmeier, der eigentlich für die 1B-Bashing zuständig ist, war bei den ersten Trainings, sage ich mal, dabei.
Zu viert, also wir sind eigentlich sind wir damals sogar zu fünft dann gestanden mit dem Wimmer Wolf als Dormann-Trainer, der sich, sage ich mal, das, wo ich überhaupt nicht mitrede, ist beim Wolfe, weil ich da, und das sage ich auch so, über Dormann-Training bin ich jetzt weit weg von Experte und da, das macht der Wolfe. Natürlich sage ich halt auch, wie ich mir das ein bisschen vorstelle, aber wie gesagt, er trainiert das eigentlich die Zusammensetzung in Eigenregie. Dann haben wir noch mit Mike Bergtold, unseren Athletik- und Konditionstrainer, der immer Montagvormittag, so wie heute, wo wir eine Stunde eine richtige, knackige Athletikeinheit haben, umsetzt und macht das auch großartig. Möchte auch an der Stelle einmal erwähnen.
Mit Sicherheit der Montag der Lieblingstrainingstag für die Spieler?
Nein, doch, das ist aber super. So nach anderthalb freien Tag, weil wir trainieren normalerweise Samstagvormittag. Also jetzt war ich, oder haben sich die Spieler auch einmal zwei freie Tage verdient. Also wir haben Samstagvormittag blau gemacht praktisch, also sie haben auch freigekriegt und haben zwei Tage frei gehabt und dann ist es eigentlich ganz gut, einmal wieder reinzukommen, Spannung aufzubauen und das passt halt da gut, wenn man das im athletischen Bereich macht und wobei wir da auch immer in Richtung Schnellkraft, Schnelligkeit gehen, ist jetzt nicht so, dass da ganz kaputt sind, alles kurz und knackig und dann ist natürlich der Michi Angerschmidt als Co-Trainer für den fußballspezifischen Bereich, der sich auch sehr, sehr intensiv mit den Standardsituationen auseinandersetzt, die uns ja auch jetzt schon geholfen haben, Spiele zu gewinnen. Und der Ronny Brunmeier ist halt Trainer von der Spielgemeinschaft Bashing LASK, also auch unserer Amateurmannschaft. Und da war es halt am Anfang so, dass bei ihm nun nicht allzu viele Spieler da waren, weil halt auch noch beim Bundesheer waren oder auf Matura-Reise, das sind halt sehr, sehr junge Burschen. Und wir dann auch manchmal die Trainings zusammengelegt haben. Und deswegen er da mit am Feld war und auch das, wir wollen da eine sehr, sehr enge Abstimmung. Unsere zweite Mannschaft, unsere Amateurmannschaft spielt auch ähnlich wie wir und haben auch jetzt das erste Mal am Wochenende 4-1 in Lafnitz gewonnen, auch mit einer tollen Leistung, haben, denke ich, gegen Blau-Weiß-Linz auch über 60, 70 Minuten sehr, sehr gut gespielt, als bessere Mannschaft und hinten raus halt verloren, die sind auch, da ist es ähnlich, die sind nicht physisch noch nicht ganz in der Lage. In Vorwärts-Steyr haben sie auch im Schluss raus halt verloren, nach einer gelb-roten Karte und wo sie da das Spiel nicht entschieden haben, aber es ist auch ein Lernprozess für die jungen Spieler und da sind wir sehr, sehr eng in der Abstimmung und wir machen auch immer wieder so Individualtrainings in Kleingruppen, um uns wirklich mit den Details zu beschäftigen und da ist natürlich der Ronny Brunmeier dann wieder bei uns mit dabei, das werden wir morgen Nachmittag machen so. Und da wollen wir einfach die Ressourcen, die wir haben, die Kompetenzen, die wir haben, dieses Know-how, das wir haben, wollen wir bestmöglich nutzen. Und deswegen
das heißt sind wir froh, dass das wir die alle dabei haben. Man hat schon, wie gesagt, das Gefühl jetzt, dass eine gewisse Durchlässigkeit da zwischen 1b, wenn wirklich einer hervorstechen sollte oder hier oben ein Bedarf ist in einer bestimmten Position, dass da Durchlässigkeit dann gegeben ist, wenn sich die Leute, also die Trainer, besser koordinieren.
Ja, natürlich. Ich meine, das war gleich so ziemlich das eines der ersten, wie ich gekommen bin, so die Büros angeschaut und dann haben sie gesagt, ja, da sitzen der, und Trainer und Co-Trainer und da. Ja, und die Amateure sitzen, haben unten im Keller in der Büro, habe ich gesagt, nein, wir sitzen alle in einem Büro, weil ich will kurze Wege, ich will, dass wir uns über die Tische, über den Tisch unterhalten können, uns permanent austauschen. Alles, es gibt halt ein großes Ganzes, das was über uns allen steht und das ist der LASK und das ist der Erfolg des LASK und da bedarf es einer guten Kommunikation, einer guten Abstimmung. Es geht darum, für die Spieler das bestmögliche Paket zu schnüren, nehme ich auch wieder den Thomas Hinum als Beispiel, der lang verletzt war. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, ich würde es für sinnvoll halten, wenn du mal bei der Amateurmannschaft, damit du wieder ein bisschen länger spielst, sagt er, ja, überhaupt kein Problem. Und der hat dann 90 Minuten in Steyr gespielt. Und das habe ich natürlich im Vorfeld, haben wir das alles abgestimmt. Und es waren jetzt, ich glaube, 8 Kaderspieler von uns haben gespielt in Lafnitz. Das ist ja auch jetzt nicht, ich meine, das muss man auch mal sagen, nicht so, die Spieler freigeben Samstag, Sonntag und 8 dürfen, wie man es halt dann sieht, nach Lafnitz fahren am Samstag um 19 Uhr dort das Spiel und kommen um 2 in der Früh haben. Das kann man natürlich sagen, ist Profi, das muss denen wurscht sein, das stimmt, aber es sind auch Menschen, die sich halt vielleicht irgendwas ausgemacht hätten und dann am Freitag auf die Nacht von mir erfahren, vom Besentrainer. Aber natürlich machen wir das nur zum Wohl der Spieler, dass sie wieder mal Matchpraxis kriegen, 90 Minuten spielen und sie sehen das auch so, sie ziehen da auch toll mit. Und so wollen wir das einfach auch leben, nicht nur sagen, sondern dass wir halt da sehr, sehr viele Synergien vorhin alles zum Erfolg des LASK.
Wie geschickt oder wie günstig ist da die Kombination Sportdirektor und Trainer? Oder ist das eigentlich, stellt man sich das, darf man sich die gar nicht getrennt voneinander die zwei Positionen vorstellen?
Ja, Gott sei Dank hat bisher der Sportdirektor mit dem Trainer noch nie recht geschimpft. Also es ist es ist ganz angenehm, wenn das eine Person ist. Nein, aber es ist, ich glaube, es hört sich ein bisschen auch da ein bisschen hochgestochen an. Also Sportdirektor ist jetzt so die Aufgabe natürlich, die strategische Planung im sportlichen Bereich, die Kaderzusammensetzung. Normalerweise führt er dann auch die Vertragsgespräche und alles, das mache ich aber nicht. Also das habe ich natürlich auch vorher gesagt, weil das einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, wenn ich mich da mit dem Manager trifft, irgendwo in kreuz und quer in Österreich oder was Gott wo. Und dann hat das Training vielleicht darunter leidet. Aber in der Kaderzusammensetzung, in dem, welche Spieler wir zu uns holen möchten, habe ich natürlich schon das letzte Wort. Aber das ist jetzt auch kein One-Man-Show, sondern da tauschen wir uns aus. Auch da habe ich Vertraute im LASK, sehr, sehr gute Leute, die, mit denen ich mich da im Vorfeld auch absprich. Und dann halt im Endeffekt muss ich halt mein Sanctus auch dazugeben. Aber und da schauen wir halt bei den Spielern einfach natürlich neben den fußballerischen Qualitäten, sind es super Charaktere, sind es Teamplayer, die sich bereit sind, auch vielleicht einmal persönliche Rückschläge hinten anzustellen und sagen, okay, aber mir ist es so wichtig, dass wir mit LASK erfolgreich sind, dann beiße ich auch mal kurz in den sauren Apfel, weil im Endeffekt, und das ist auch klar, profitieren wir alle, egal von Zeugwart bis zum Präsidenten oder wen auch immer, profitiert jeder davon, wenn wir erfolgreich sind. Und jeder trägt da sein Schäuferchen dazu bei. Und am Ende wollen wir uns halt alle über Siege freuen und hoffentlich ganz am Schluss im Mai dann auch über den gemeinsamen Aufstieg.
Welche Rolle spielt dabei der Manfred Schill und welche der Jürgen Werner? Bei dieser Kadergeschichte also zum Beispiel. Bei dieser Kaderzusammensetzung, so wie es jetzt ist.
Natürlich waren das halt auch meine Ansprechpartner, im Speziellen der Jürgen Werner, was die Kaderzusammensetzung anbetrifft. Auch die Spieler oder die, das waren dann die Verantwortlichen, die Gespräche geführt haben, weil sie halt das auch, das ist ja ein Kerngeschäft und da halt sicher viel, viel besser sind. Da bin ich wieder dort, jeder sollte das machen, was er am besten kann. Und aber ich war bei dem einen, ich habe mich mit, glaube ich, fast jedem Spieler im Vorfeld auch persönlich getroffen, den wir holen wollten, weil mir einfach das auch immer wichtig ist, einen persönlichen Eindruck zu gewinnen und den Spielern auch zu sagen, wie mir ich Fußball vorstelle, was mir ich von ihnen erwarte. Da bin ich ja immer relativ klar in dem, oder versuche es, ich glaube es, sagen wir so, relativ klar zu sein. Und ja, dann ist uns Gott sei Dank gelungen, einen Kader mit wirklich guten Fußballern, aber ich denke noch viel besseren Charakteren und Menschen zusammenzustellen, der halt wo jeder gewillt ist, sein Bestes.
Jetzt muss ich natürlich als einer, der sehr viel intuitiv arbeitet, fragen, ohne Namen natürlich, gibt es da welche, wo nach dem ersten Treffen klar war, der beste Kicker der Welt sein, den brauche ich nicht? Gibt es sowas? Ohne Namen?
Nein, bei uns nicht, weil wir alle, die wir natürlich, wenn ich jetzt einen Namen sage, dann kenne ich den.
Also ich sage, gibt es solche Gespräche auch, dass man sagt...
Bei uns hat es keinen gegeben heuer, nein. Bei uns nicht, sondern das die Spieler, die was jetzt da sind, also es war ausnahmslos, ja. Es war kein einziger Spieler, den wir nicht gekriegt haben. Alle, die wir jetzt da bei uns im Kader haben, die neu dazugekommen sind und auch die, die was blieb sind. Das heißt,
die haben die, sagen wir mal, Erwartungen auch im menschlichen Bereich dann erfüllt, oder nicht, sonst waren sie nicht da.
Genau.
Meine Frage war ja, andere, gibt es das so, dass man wirklich sagt, okay, wie stellt man sich vor, wie auf Einstellungsgespräch und dann sagt man, uff, der kann zwar fachlich, hat vielleicht fachlich eine Menge drauf, aber den, das ist ein Risiko, den nehmen wir nicht, weil er so ist, wie er ist. Könnte das auch vorkommen?
Könnte sicherlich durchaus vorkommen, ist uns jetzt nicht passiert. Und natürlich recherchieren wir
im Vorfeld,
im Vorfeld schon. Ja. Und wie gesagt, ist ja auch nicht so, dass wir jetzt irgendeinen holen, den wir überhaupt nicht kennen. Es war natürlich so, beim, das sage ich auch, beim Erdogan, den Spieler haben wir
blind
nicht so groß, also oder eigentlich gar nicht kennt. Ja. Und der war halt dann auf Probetraining da und hat halt einfach mit seinen Leistungen überzeugt und auch wie er sie gegeben hat. Ich meine, er spricht perfekt Englisch, er war auch da relativ schnell integriert in der Mannschaft und da hat man da einmal eine Woche, 14 Tage glaube ich, haben wir da Zeit gehabt, den kennenzulernen und dann haben wir gesehen, okay, der passt zu uns und dann schauen wir, dass man halt.
Jetzt muss ich nur was fragen. Dein erster Eindruck vom Erdogan in die ersten Trainings, wie war der? Also ganz vom ersten, zweiten Training rede
ich. Nein, gar nicht. Ich bin da immer. Ich bin da viel geduldiger wie die meisten anderen. Und zwar aus dem Grund, man muss sich das ja mal vorstellen. Man muss sich mal vorstellen, und jetzt auch bei unseren katarischen Spielern, wenn ein 18-Jähriger kommt, der keinen einzigen kennt, der die ganze Kultur nicht kennt, der sich mit keinem verständigen kann, weil er nicht Deutsch spricht. Und jetzt ganz anders Fußball spielen muss, wie es gewohnt ist. Was erwarte ich von dem? Es geht darum, für mich dort einfach den Eindruck zu gewinnen, hat er Potenzial, das, was wir, die Erwartungen, die wir in ihm haben, umzusetzen, ob er das Potenzial hat. Das war, ich erwarte nicht, dass er das nach einem Training alles perfekt abruft und perfekt sorgt, weil das gibt es nicht. Aber wie gesagt,
er war im ersten Testspiel. Du hast nämlich zuerst gesagt, du hast mit Jürgen Werner schon mal geredet, oder? Und in der letzten Sendung, und der Babo hat es wahrscheinlich nachgehört, darum lacht er so, habe ich gesagt, vom Erdogan habe ich bei den ersten zwei Trainings ein bisschen so das Gefühl gehabt, er fühlt sich noch nicht ganz wohl, ist ein bisschen hölzern. Und dann hat der Jürgen Werner gestanden, dass ich nicht der Einzige war mit der Meinung und hat gesagt, naja, ein Trainer ist auch so ähnlich gegangen.
Ja, da sage ich ja genau das. Aber wir haben gesehen, dass er richtiges Potenzial hat, was er dann im ersten Testspiel eindrucksvoll bewiesen hat.
Das kann ich nur unterstreichen.
Also, wie gesagt, da ist er weggefahren. Da erwarte ich nicht, dass er herkommt, keinen kennt. Er kann ja keinen einzigen Spieler rufen, wenn er einen Ball möchte, weil er nicht weiß, wie er heißt. Und deswegen, da muss man
der einfach ein bisschen jetzt, Geduld der haben. Der ist aber jetzt erkrankt, aber es wird nicht von langer Dauer sein, nehme ich mal.
Naja, es ist schon noch fraglich für das Spiel am Wochenende. Der hat so eine relativ schwere Ohrspeicheldrüsenentzündung, heißt das. Also muss jetzt, ist er immer noch geschwollen, war heute da, aber ist so ein bisschen was Ähnliches wie Mumps, hat mir der Arzt erklärt. Und muss relativ schweres Antibiotikum nehmen und das muss er jetzt, glaube ich, bis Mittwoch auf jeden Fall und ist auch immer noch geschwächt, hat vor einem Tag noch Fieber gehabt. Also, schauen wir mal, ob es sich ausgeht, aber da ist für mich ist immer, auch da habe ich einen großen Leitspruch, die Gesundheit steht über allem. Und sobald da nur im geringsten irgendein Risiko besteht, dann, auch wenn er möchte, also da habe ich schon mit ein paar Spielern jetzt nicht gestritten, aber die halt gesagt haben, nein, ich möchte aber trainieren oder ich möchte, und ich habe gesagt, nein, da steht mir das Wohl im Vordergrund.
Gut, nachdem das Wohl unserer Gäste uns auch im Vordergrund stehen muss, sage ich, machen wir jetzt einmal Halbzeitpause. Halbzeitpause wird so ausschauen, wir spielen jetzt einmal zwei Songs für die Mädels, nämlich für die Bettina und die Birgit. Und nach zwei Songs kommt dann nochmal ein Jingle und der Dino nochmal. Und dann reden wir kurz mit den Fanclubs. Also für die Gäste heißt es jetzt einmal Viertelstunde Pause. Und nach einer Viertelstunde Pause hören wir uns dann wieder auf B138 und im Studio und hoffentlich erfrischt von draußen. Bis nach der Pause.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.